Wer von euch ist ein studierendes Wesen? Okay, dann erzähle ich mir schon. Ein paar Witze vorbereitet, wenn schon meine Memes nicht funktionieren am Anfang. Drei Gründe, warum Jesus ein Student war. Erstens, er hatte lange Haare. Zweitens, er wohnte, bis er 30 war, bei seinen Eltern. Und drittens, wenn er was getan hat, dann war es ein Wunder. Okay, Studenten lachen nicht so. Okay, wer von euch ist ein arbeitendes Wesen? Sehr gut. Für euch ist der Nächste. Der Chef fragt seinen Angestellten, glauben Sie eigentlich an die Auferstehung nach dem Tod? Ich weiß nicht, stammelt der Angestellte. Warum wollen Sie denn das wissen? Antwortet der Chef, weil ein Wunder passiert ist. Ihr Großvater, zu dessen Beerdigung Sie gestern frei bekommen haben, hat gerade angerufen. Sie sollen ihn zurückrufen. Okay, warum fange ich mit Witzen an? Nicht nur, weil die zurzeit in der Kirche viral gehen, wenn Bischöfe das erzählen und ich quasi das nachkopieren will. Nein, weil ich glaube, dass der Herrgott auch manchmal mit uns witzig ist. Also mich hat er der letzten Zeit ein paar Mal verarscht, muss ich ehrlich sagen. Und zwar, das Thema für heute, Baden gehen mit Gott, ist ein Sommerthema. Und da könnt ihr ahnen, ich habe das letzte Woche geschrieben, am Wochenende mich vorbereitet, habe gedacht, boah, mega Wetter. Und da kam mir gleich eben das Baden in den Kopf. Genau, und dann komme ich nach München und mir schlägt der Regen ins Gesicht. Denke ich, ja super, das passt jetzt überhaupt nicht, aber ich mache es trotzdem. Oder ich habe vor ein paar Tagen gepredigt bei anderen Veranstaltungen und da kam wirklich genau, wo ich gerade über, dass Jesus unser Licht ist und so weiter, das wollte ich gerade erzählen und in dem Moment scheint die Sonne auf die Hälfte der Leute, die in der Kirche da sitzen und ich sage dann, ja, und schaut's, der Herrgott, er bestätigt es und genau in dem Moment kommt die Wolke und ist wieder alles dunkel. Für den Rest des Abends nichts mehr mit Licht. Ich dachte, ey Jesus, jetzt langsam langt's. Genau. Heute macht er auch Spaß. Ich bereite mich wunderbar vor, bis gestern mitten auf Nacht. Und dann funktioniert der Beamer nicht. Also wir müssen flexibel sein. Das ist das Schöne mit Jesus. Genau, aber wir sind ja professionell. Jedenfalls lassen wir es so aussehen. Und dann fällt es auch nicht so auf. Warum dieses Thema Baden gehen mit Gott? Nicht nur, weil ich letzte Woche so in Stimmung war fürs Baden gehen. Ich glaube, jeder von euch kennt es. Ihr habt euch gerade schon unterhalten. Gut, wenn man jetzt in München wohnt, dann müssen wir ein bisschen rausfahren. Bei uns in Rengsburg gibt es sogar noch weniger Seen, aber ich habe mal 8 Jahre im Süden von Berlin gelebt. Und da nennt man das so die Brandenburgische Seenplatte. Und da ist wirklich, alle 5 Meter hast du einen See. Einer fließt so in den anderen rein und das ist ziemlich genial, weil dadurch, dass so viele sind, sind so wenig Leute da. Du hast den feinsten Sandstrand, der halbe Osten Deutschlands ist auf besten Pulversand. Also das ist absolut genial, da zu baden. Und meine Eltern, da wo die wohnen, wo wir damals hingezogen sind, 100 Meter den Weg runter und dann bist du direkt im See, kein Mensch um dich rum, schöner Sandstrand, sogar Muscheln und also es ist herrlich und das musste ich eben denken. Und solche Bilder, Gott spricht durch Bilder zu uns. Und ich finde, das ist ein mega Bild, baden gehen, für unser geistliches Leben. Und darüber möchte ich euch heute ein bisschen einführen in dieses Bild, ein bisschen abtauchen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich denke mal, die meisten, die hier sind, die kennen das. Man macht irgendwie Erfahrung mit Gott oder irgendwer schleppt einen zu so einem komischen Gebetskreis hier mitten unter der Woche in so eine große kalte Kirche rein und auf einmal spürt man mal die Liebe Gottes oder checkt irgendwie, dass es doch nicht ganz so verkehrt ist, was wir Christen glauben, dass der katholische Glaube auch irgendwie eine tiefe Wahrheit in sich trägt und so weiter. Und das könnte man sagen, ab da springst du in den Weiher Gottes. Wisst ihr, was ein Weiher ist? Ich weiß ja, in München spricht man immer so Dialekt, glaube ich. Also für uns vom Land, aus dem bayerischen Land, sind es die Mingerner Breißen. Wer weiß, was ein Weiher ist? Bitte Hände hoch. Okay, genau. Okay, ich sag's mal frömmer. Wir sind ja hier unter uns in frommen Kreisen. Du tauchst dann ab in das Meer der Gnade Gottes. Hört sich ein bisschen schöner an wie so ein Weiher. Dann ist ganz viel aufregend. Du machst tolle Erfahrungen im Glauben, mit Gemeinschaft, mit Gleichgesinnten, probierst da mal was aus, machst da mal was, lernst tolle Leute kennen, lernst den Herrgott kennen, seine Eigenschaften. Immer mehr wird dir klar, wie krass unglaublich er ist und wie wunderbar er ist und dass er es mit dir auch noch persönlich gut meint. Alles ist wild, alles ist cool, aber nach einiger Zeit wird es anstrengend. Oh, schon wieder Gebetskreis, war doch erst letztens. Und da war es nicht so cool, da hat so ein komischer Ordensmann ewig lang predigt und bin irgendwann eingeschlafen oder so in die Richtung. Wir hoffen es heute nicht. Irgendwie wird das Glaubensleben anstrengender. Auch daheim, die Gebetszeit, die Bibel kriegt schon meter dicke Staubschicht und was weiß ich was alles. Auch deine sonstigen, ja, irgendwie der Glaube schläft so richtig ein. Es wird anstrengend, es wird ein bisschen nervig, es fehlt der Pep irgendwie, das, was du am Anfang so gespürt hast. Und dann die Leute, dann kommen auch noch die frommen Leute und die sind auch so anstrengend, weil die einen, die wollen immer, dass man das macht, die anderen sagen, das ist ganz schlimm und die Gebetsform, das ist die beste und das hat hier die Mutter Gottes auch wieder gesagt und was weiß ich was. Und irgendwann nervt dich das alles. Und da gibt es so zwei Bewegungen. Die eine ist, du ziehst dich einfach zurück. Hast zwar ein bisschen schlechtes Gewissen, aber gehst nicht mehr so in die Kirche, gehst nicht mehr zum Gebetskreis, das Beten daheim, ja, so ganz kurzes Gebet beim Aufstehen noch, wo das Hirn nur die Hälfte funktioniert, das reicht schon. Ich habe irgendwie an Gott gedacht. Sonntags, ja, ausschlafen ist nicht verkehrt und die Messe auf Nacht, ich weiß nicht, wie es hier in München ist, ja, die kann man ja auch mal sausen lassen, was auch immer. Oder die andere Bewegung, du suchst ständig. Du gehst ganz viel zu dem Gebetskreis, dann zu der Veranstaltung, dann zu dem geistlichen Wochenende, dann das, dann das, dann das, hörst den ganzen Tag Lobpreis, immer das Neueste vom Neuesten und bist halb am Verzweifeln, weil irgendwie so richtig so cool wie am Anfang ist es irgendwie nicht. Und du suchst und du suchst. Und ich darf dir sagen, ich weiß nicht, wem es so geht, ich lasse jetzt nicht die Hände hochgehen, wir wollen es nicht outen, aber ich sage, willkommen im Prozess des geistlichen Lebens. Das ist völlig normal. Das ist völlig normal. Du machst nicht unbedingt was falsch. Es gibt natürlich so Trockenzeiten, Zeiten, wo es nicht so angenehm ist, weil du eben vielleicht mit dem Herrgott ein Problem hast, weil du Kompromiss machst mit ihm oder was weiß ich was. Aber oft ist es so, wenn man diesen geistlichen Weg wirklich geht, wenn man danach strebt, wenn man leidenschaftlich ist, dann wird es irgendwann ein bisschen trockener. Und es ist the next level im Weg dieser Jüngerschaft. Der Wolfi hat es vorhin gesagt, wir haben uns kennengelernt auf einer Jüngerschaftsschule. Ich gehe auch diesen Weg der Jüngerschaft in einer besonderen Form als Gottgeweihter, als Priester, aber so ganz intensiv. Ich habe ihm mein ganzes Leben übergeben, komplett, sogar mein Konto, ich habe gar keins mehr. Also solche Sachen, so verrückte Leute gibt es. Genau. Und das ist ein Level, was es da gibt, dass es trocken wird. Der Petrus, erster Papst, der sagt uns das auch schon im ersten Petrusbrief, gleich am Anfang, im ersten Kapitel, da sagt er, deshalb seid ihr voll Freude, obwohl ihr jetzt vielleicht kurze Zeit unter mancherlei Prüfungen leiden müsst. Dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist. Das sind Zeiten der Prüfung und unser Glaube soll sich da bewähren. Ich wurde gebeten, heute über den Heiligen Geist zu reden. Und das ist für mich immer eines der besten Themen. Vom jetzt nach Ostern ist immer vor Pfingsten. Also man kann da ganz viel über den Heiligen Geist reden. Und nach Pfingsten geht es auch noch weiter. Also der Heilige Geist, ohne den geht gar nichts. Ich wurde gefragt, was soll ich sagen? Da kann man ganz viel erzählen. Und dann habe ich gesagt, ja, irgendwie, wie man noch mehr von ihm erfüllt wird. Wie kann er noch krasser in mir wirken? Wie kann er noch krasser durch mich hindurch zu anderen hinwirken? Und ich habe eine ganz böse Frage, eine Gegenfrage auf diese Fragen. Kann es sein, dass dich das interessiert, weil du merkst, dass dein geistliches Leben weniger aufregend geworden ist? Okay, das ist fies. Genau. Wir wollen immer ganz krasse Geschichten und wollen wissen, was ist der Trick, was ist das eine Gebet, wie so magische Formel. Und wenn ich die sage, dann passieren die Wunder und Zeichen ohne Ende. So läuft es meistens nicht. Wer hat denn eigentlich gesagt, dass das geistliche Leben ständig spannend sein soll? Wo in der Bibel sagt uns das Jesus? Er sagt sogar was ganz anderes, sagt ganz viel auch über das geistliche Leben. Eine Stelle ist, wenn du beten willst, dann geh in deine Kammer, denn der Vater sieht dich und er weiß, was du brauchst. Genau das, was wir gerade gesungen haben. Er sagt natürlich ganz andere Sachen, auch mein Primitspruch, Dann sage ich immer so, das ist der Pastoralplan Jesu, aber da kommen wir nachher dazu. Worauf will ich raus? Auf einen Satz, so ein Kernsatz meiner Gewissenserforschung, und der ist noch fieser, deswegen gebe ich ihn euch mit, weil wenn ich nur einmal eingeladen werde, dann kann ich mir richtig Sachen raushauen, dann ist es nicht so schlimm. Suchst du den Trost oder suchst du den Tröster in deinem geistlichen Leben? Im Lobpreis, bei Veranstaltungen, hier im Gebetskreis, suchst du Trost, so Tröstungen, ein schönes Gefühl, ein angenehmes Gefühl, eine coole Gemeinschaft, irgendwie eine Gotteserfahrung, wo du ganz mit der Liebe Gottes übergossen wirst? Oder suchst du eigentlich den Tröster, der hinter all dem steckt? Oft ganz im Verborgenen. Der Paulus sagt uns auch ganz viel in der Bibel über das geistliche Leben, über diejenigen, die wirklich suchen, die auch dranbleiben bei dieser Suche, die in die Tiefe gehen wollen. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, sagt er uns, alle, die in der Gemeinschaft mit Christus Jesus ein frommes, ein geistliches Leben führen wollen, werden verfolgt werden. Alle werden verfolgt werden. Das ist die frohe Botschaft des Christentums. Er sagt weiter, du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben und Sterben, im Glauben, in der Langmut, der Liebe und der Ausdauer, in den Verfolgungen und Leiden, denen ich in Antiochia und irgendwelchen unaussprechlichen Namen ausgesetzt war. Welche Verfolgungen habe ich erduldet? Und aus allen hat der Herr mich errettet. Jetzt kann man sagen, okay, ja, mein Gott, 2000 Jahre früher, krasse Christenverfolgung, was hat das mit uns zu tun? Nimm einfach das Wort Verfolgung und setz da was anderes ein. Zum Beispiel die Trostlosigkeit im Gebet. Staubtrocken, kein Gefühl, richtig langweilig. Langeweile, Routine im geistlichen Leben. Oder die Konfrontation mit deinen eigenen Schwächen. Wo du merkst, oh, ich probiere schon so lange und jedes Mal wieder die gleiche Sünde. Jedes Mal gleich, immer wieder stoße ich aufs Gleiche. Auch das können wir als Verfolgungen sehen. Und deswegen alle, die mit Jesus gehen, werden in dieser Form Verfolgung erleiden. Okay, jetzt bin ich ganz schön negativ abgedriftet, ein schlechtes Wissen vielleicht gemacht. Gehen wir zurück zum Weiher Gottes, zum Meer der Gnade Gottes. Eine Frage an euch. Wenn du in so einen Weiher hineinspringst, was siehst du denn dann als allererstes? Nix? Warum? Alles verschwommen? Warum? Wie schaut so ein Weiher aus? Was ist da viel drin? Genau, irgendein Schlamm, irgendein Sand, der aufwirbelt, was auch immer. Also, wenn du hineinhupfst, ist es erstmal ganz aufregend, ganz durcheinander. Was ist, wenn du abwartest? Ich sag mal, du hast einen Schnorchel dabei, du kannst unter Wasser ein paar Minuten bleiben und wartest ab. Dann setzt sich langsam dieser Schlamm und dann wird die Sicht klarer. Gut, je nach Weiher, ich weiß nicht, wie ihr euch auskennt, bei uns da in Brandenburg war das so, am Ende des Sommers, da gab es dann diese coolen Blaualgen, wo man so einen krassen Ausschlag kriegt, da ist man dann auch immer gerne zum Baden gegangen und da war alles richtig verschwommen. Ich sage jetzt mal einen sauberen Weiher, einer, der ziemlich gut ist, ökologisch und so weiter, der ist ziemlich klar. Ich war mal in Mecklenburg-Vorpommern, das ist jetzt nicht das Spannendste für junge Leute, aber die haben coole Seen. Da war ich an einem See, der hat Trinkwasserqualität. Das war krass. Da stand ich im Wasser und konnte bis zu meine Füße runterschauen. Also stand bis zum Hals, konnte runterschauen. Das war cool. Stellen wir uns so einen Weiher vor. Du hupfst rein, ein bisschen Sand geht hoch und nach einer Zeit sinkt es wieder ab. Und was kann jetzt sein, was du siehst, wenn dieser Schlamm, wenn sich das setzt? Was sieht man denn? Muscheln zum Beispiel, genau. Das wäre der Idealfall. Ich weiß nicht, ein Beamer, ob der Mann... Ja, genau. Der ist mir schon zuvor gekommen. Genau. Lass es einfach bleiben mit dem Beamer, sonst versaust du mir den Fahrplan. Genau. Für die, die hinten sitzen, Gott sei Dank sehen sie es nicht. Du siehst einen fetten, kreiseligen Autoreifen mitten in diesem wunderbaren See. Und du merkst sofort, der gehört da nicht rein. Was soll denn das? Nochmal zu diesem Bild. Du hupst rein ins geistliche Leben, und erstmal kommen tausend Gedanken, tausend Sachen, was auch immer. Oder noch klarer, nicht nur das geistliche Leben insgesamt, sondern in deine stille Zeit, in deine Gebetszeit. Du versuchst mal wirklich eine halbe Stunde einfach mal in Stille, ohne irgendwas beten, einfach nur in die Gegenwart Gottes. Und da kommt erstmal dieser Schlamm hoch, sind diese tausend Gedanken, was muss ich einkaufen, was muss ich da lernen, was hat da der Chef wieder gesagt und so weiter. Tausend Sachen und aufs Klo muss ich auch noch schnell und keine Ahnung was. Und wenn du dann wartest, dann wird es ruhiger. Und dann kann es sein, dass dieser fette Autoreifen kommt. Oder, jetzt kannst du die nächste Folie, jetzt doch. Oder so, du siehst das. Alles voller Autoreifen. Auch das gehört da nicht hinein. Genau, das ist oft das, was wir merken, wenn wir wirklich mal ernst machen, wenn wir in die Tiefe gehen. Deswegen haben die meisten von uns eigentlich, wenn sie ganz ehrlich wären, Schiss vor der Stille. Deswegen mögen wir die Stille gar nicht. Weil wir ahnen, dass nicht nur coole Muscheln drin sind, sondern da könnte irgendwas greiflich sein. Irgendwas. Was könnte das sein? Zum Beispiel Kompromisse, die du im geistlichen Leben machst. Irgendwie, wo du sagst, ja, der Herrgott, das ist so am Sonntag und vielleicht noch am Gebetskreis, aber danach habe ich wieder mein eigenes Leben. Und da lasse ich ein bisschen die Sau raus und da ist mir alles egal. Und danach bin ich wieder fromm. Oder es sind Sünden. Oder auch sagst, ja, die neugierigen Pfarrer in der Beichte, das müssen die ja gar nicht wissen. Das behalte ich für mich. Oder du hast schon resigniert, sagst, ja, ich beichte eh immer das Gleiche, es bringt da sowieso nichts. Ich sag's jetzt einfach nimmer. Oder es sind Lebenslügen, so negative Festlegungen, ganz modern, so Mindsets, wie du über dich denkst. Die sind richtig fies, weil die sind oft gar nicht so offensichtlich. Da ist der Autoreifen schon ziemlich vergraben. Zum Beispiel, ja, ach, ich hab's eh nicht drauf. Alles, was ich mache, das hat eh keinen Sinn. Oder an mich sieht eh keiner, die Leute finden es eh so blöd, das bringt gar nichts. Oder, ach, ich bin gar nicht hübsch, ich fall gar nicht auf, mich mag eh keiner. Ich bin gar nicht liebenswürdig. Und so weiter und so fort. Da hat jeder so seine Litanei, die er da weitermachen könnte. So Dinge, die ich über mich denke, unbewusst glaube. Und das ist das Fiese, weil die unbewusst sind. Und in der Stille könnte es sein, dass sowas Unbewusstes auch mal nach oben kommt, an die Oberfläche, ins Bewusstsein. Oder was wären noch so Autoreifen? Kränkungen, wo dich Leute verletzt haben. Vielleicht vor kurzem irgendwas, wo dann auf einmal Grant hochkommt oder Frust. Oder was schon ganz lange zurückliegt. Denk an deine Eltern, vielleicht dein Zusammenleben daheim, an deine Geschwister, irgend sowas. Auch wenn man die super Eltern hatte, es gibt keine perfekten Eltern. Irgendwas hat vielleicht nicht funktioniert. Oder sie haben es gut gemeint und subjektiv hast aber trotzdem irgendwie so einen Mangel. Du merkst so, ah, die haben mich immer nicht gesehen und ich konnte nie sagen, was ich wollte oder was auch immer. All das können so Autoreifen sein, die in der Stille hochkommen. Und das ist gut so. Das ist genau das, was Jesus möchte. Nicht um uns zu quälen, sondern, nächste Folie, er will uns helfen, den Reifen rauszuziehen, weil der gehört da nicht rein. Wir sind ja hier in einer modernen Welt, in einer auch was eine grün regierten Stadt, weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall, wir wollen Umweltschutz und so weiter und so fort. Wie schaut es denn mit dem Umweltschutz in uns aus? Den ganzen Müll rausräumen, der da nicht reingehört, der uns innerlich dreckig und kaputt macht. Vielleicht noch die nächste Folie, genau. Manchmal braucht man sogar Hilfe von anderen, dass sie uns helfen. Deswegen erzähle ich hier über diese fiesen Sachen, dass wir vielleicht einmal bewusst werden, was da sein könnte. Gott will dir helfen, den Weiher deines Lebens mal freizuräumen. Also sobald du diesen Autoreifen siehst, ist es nicht Zeit, das zu tun, was man meistens macht, nämlich gleich wieder aussteigen und das Wasser ist doch nicht so angenehm, ich gehe wieder, komm nächste Woche wieder und hupf dann nur kurz rein und dann gleich wieder raus, auch bevor sich der Dreck absetzt, sondern bleib und geh mit Jesus dran. Stell dich den Müll in dir, den Autoreifen in dir, geh mit Jesus dran und er wird dir helfen, das rauszuziehen. Okay, ich sehe schon die Gesichter, ganz viele sind enttäuscht, die haben sich jetzt den hypercharismatischen Vortrag vorgestellt. Hier soll es um Heiligen Geist gehen und Wunder und Zeichen und keine Ahnung was. Du wirst Wunder und Zeichen erleben, wenn du das hier machst. Denn, wie gesagt, Wunder und Zeichen, man nennt es auch die Wundersucht oder modern und ein bisschen ordinär, die Wundergeilheit, könnte man sagen, ist, wie gesagt, manchmal eine Flucht weg von dem eigenen Leben, weg von der eigenen Langeweile, weg von den Autoreifen in deinem Weiher. Überlass dich doch wirklich mal dem Heiligen Geist in der Stille, das sanfte Säuseln, nicht nur das Brausen am Pfingsten, den krassen Wind, den Sturm, sondern das sanfte Säuseln des Heiligen Geistes. Und der zeigt dir nämlich das. Und der saust auch ein bisschen durch den Weiher, damit so versteckte Autoreifen aufgedeckt werden. Wie sagt uns Jesus, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Was hat es damit zu tun? Ich glaube, wir müssen unserer Gier, unserer Begierde nach Tröstungen absterben, damit das geistliche Leben wirklich Früchte bringen kann. Das heißt nicht, dass diese Tröstungen, dass die schönen Gefühle im Gebet schlecht sind, überhaupt nicht. Wenn ihr die habt, genießt es volle Kanne, aber wisst auch, dass es wieder vorbeigeht. Jesus will uns zu einer geistlichen Reife hinführen. Der Heilige Geist bewirkt es in uns. Das ist die Freiheit von der Abhängigkeit von diesen Gefühlen. Nicht ständig dem hinterherzuhängen oder resigniert zu sein, wenn es nicht kommt. Die Heiligkeit, so altmodisches Wort, was immer keiner benutzen will, weil da stellt man sich immer die Hyperheiligen vor, die ganz weit weg von uns sind. Die Heiligkeit sieht man nicht an den Charismen, an den krassen Gnadengaben, an dem Besonderen. Das ist auch cool, aber wie viele, die so krass begabt waren, sind wieder abgefallen von Gott. Die Heiligkeit sieht man an den Früchten des Heiligen Geistes. Das sind die Gütekriterien für ein heiliges Leben, für eine heiligmäßige, eine liebevolle Beziehung zu Jesus, für eine Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Zurück zu unserem Bild. Nur in einem sauberen Gewässer siedeln sich viele Fische an. Ich habe das mal gelernt, ich habe den Begriff leider nicht mehr gefunden. Es gibt so Fische, das sind wie so Kennzeichen, ob das Wasser gut ist oder nicht. Die können nur in sehr sauberem Wasser leben. Und das sind quasi die 12 Früchte des Heiligen Geistes. Das sind 12 so Fischerl, die nur in einem sauberen, in einem sehr guten, in einem heiligmäßigen Leben quasi vorkommen. Und nochmal zur Folie mit den 12 Früchten, das werde ich abkürzen. Das ist Katechismuswissen aus dem Firmenunterricht hoffentlich. Wenn nicht, dann nachschauen oder Foto machen oder was auch immer. Und damit sind nicht Gefühle gemeint, auch wenn viele so ähnlich klingen wie Gefühle. Zum Beispiel Liebe hat nichts mit dem Verliebtheitsgefühl zu tun, sondern mit einer echten tiefen Hingabe, mit einer herzlichen Zuneigung zu anderen. Der Friede, Gelassenheit bei Stress zum Beispiel, die Freude, eine echte Lebenslust, auch wenn äußerlich vielleicht die Umstände nicht so cool sind, aber eine Freude am Glauben, eine Freude, weil ich weiß, dass es eben diesen Vater gibt, der mich sieht, dass der Heilige Geist in mir lebt und wirkt. Geduld, die Freundlichkeit, die Güte, die Langmut, Sanftmut, Treue, Bescheidenheit, Enthaltsamkeit. Okay, jetzt ist Fastenzeit vorbei, brauchen wir jetzt nicht so spannend. Und die Keuschheit. Oh Gott, was sagt der denn jetzt wieder? Typisch Pfarrer, typisch Ordensmänner, wieder so uralt, oldschool Begriffe, total abschreckend in der Kirche. Was ist mit Keuschheit noch gemeint? Nicht nur die sexuelle Enthaltsamkeit, sondern, und das ist viel tiefer gehender, deswegen sage ich es immer dazu, das ist die Verfügbarkeit für Gott, die Verfügbarkeit für andere. Zum Beispiel gerade hier draußen, ich habe gewartet, wurde verzweifelt meinen Parkschein gesucht, damit ich hier nicht abgeschleppt werde und in München irgendwo auf der Straße übernachten muss. Und ich stand dann allein im Auto und habe gewartet, bis irgendwer aus Freundlichkeit mir dieses Ding bringt. Und da kam gleich eine Frau auf mich zu. Ja, sind Sie Priester? So, ja. Ja, ich hätte eine Frage und dann kommen sie gleich mit irgendeiner krassen Sache, wo ich sage, okay, das würde ich jetzt nie einmal auf der Straße erzählen. Gleich voll die fette innere Wunde und irgendwas Psychisches und keine Ahnung. Aber nicht aus einem psychischen Ausnahmezustand, sondern die war ganz normal, aber hatte eben wirklich eine geistliche Frage. Konnte ich kurz beantworten und so weiter. Das ist die Verfügbarkeit für Gott. Ich hätte auch sagen können, nein, ich habe jetzt einen Vortrag, ich muss jetzt rein, tschüss. Okay, ich will jetzt hier nicht prahlen. Ich bin meistens verpeilt. Manchmal gelingt es mir wenigstens so zu tun, wie wenn ich verfügbar bin für den Herrgott, für den Heiligen Geist. Also die Verfügbarkeit, gerade auch dann, wenn es spontan sein muss. Wie komme ich zu diesen Früchten? Wie kommen wir zu den Fischen? Nicht nur diese Sachen rausräumen, sondern schon auch über die Charismen. Und zwar, indem wir sie üben. Ich lasse es nicht aufzeigen, das ist für manche immer so peinlich. Wer das Sprachengebet zum Beispiel schon mal empfangen hat, ist ein ganz großes Geschenk. Paulus sagt, ich wünschte, jeder von euch würde in Sprachen beten. Und ich wünschte mir, das wird die katholische Kirche auch mal ein bisschen hören und auch andere Gemeinschaften, dass der Paulus das gesagt hat. Sonst nehmen wir den auch immer ganz wörtlich, aber da auf einmal nicht. Und er sagt, noch mehr wünschte ich, ihr würdet prophetisch reden. Und da hört es dann schon auf, oh Gott, das ist irgendwas und das hört sich in einer Wahrsagerei an, das lassen wir gleich bleiben. Wer das Sprachengebet schon mal empfangen hat als eine Gabe, das ist aber die fiese Frage, wer übt es denn daheim? Gerade wenn er nicht in einem Gebetskreis ist, gerade wenn er nicht in einer Gruppe von 100 Leuten ist, die da voll mitsingen und mitbeten und so weiter, sondern im stillen Kämmerlein. Und so ist es mit allen Gaben, mit allen Charismen, Bilder und Eindrücke zu bekommen, Fürbitte, was weiß ich, alle möglichen Sachen, die dazugehören. Auch das muss geübt werden. Die Gnade Gottes baut auf unserer Natur auf und von der Natur aus, das heißt üben, Disziplin und dranbleiben. Und dann kommen die Wunder automatisch. Dann kommen die Früchte quasi wie automatisch. Aber Frucht, da muss was passieren, damit die wachsen kann. Okay, eine Geschichte erzähle ich noch, ein bisschen überziehen muss ich, sonst werde ich meinem Ruf nicht gerecht. Genau. Und zwar nämlich das vorhin, das war wirklich spontan mit dieser Frau am Parkplatz. Mir ist letztens etwas Ähnliches passiert, das wollte ich eigentlich erzählen. Das war fast noch krasser gewesen. Und das Coole ist, Gott macht es einem echt leicht. Das habe ich da gemerkt. Manchmal verarscht er uns, manchmal macht er uns echt leicht und beschenkt uns. Meistens macht er das mehr wie das andere, je nachdem. Und zwar, ich war in Regensburg, hatte auch so einen Abend, war sogar auch ein Donnerstagabend und hatte noch eine Stunde irgendwie Zeit vor dem Vortrag, vor der Messe mit Predigt und was weiß ich, was ich da halten sollte. Und eigentlich in der Altstadt von Regensburg und eigentlich wollte ich irgendwas erledigen. Eigentlich wollte ich was tun und irgendwie war ich so innerlich voll unruhig. Mich hat so hin und her und das wäre jetzt überhaupt kein Akt gewesen, dahin zu gehen zu dem Geschäft, muss irgendwas da wechseln, keine Ahnung was. Und ich war so unruhig und habe gedacht, jetzt gehe ich irgendwie spazieren. Und bin dann an der Donau hin und her und was weiß ich, war schon dunkel gewesen und irgendwie so innerlich unruhig, habe dann gebetet, immer mein Rosenkranz in der Tasche, so wie sie das gehört. Und wenn man nicht weiß, was man machen soll, dann betet man meistens einen Rosenkranz, was auch immer. Auf jeden Fall, ich wusste nicht warum und bin dann da so rum und bin dann schon langsam auf dem Rückweg gewesen zu der Kirche, wo ich dann hin sollte. Und auf einmal kommt eine Frau auf mich zu, an so einer Bushaltestelle, so aus dem Nichts. Ich war ganz erschrocken, weil ich so voll im Denken war. Und sagt so, sind Sie Priester? Ich so, ja. Also genau wie jetzt vorhin, das war ein witziger Zufall. Genau, ich bin auch so rumgelaufen wie jetzt, in meinem Habit. Und ich gesagt, ja, genau, katholischer Priester. Sie so, glauben Sie, dass Gott die Menschen liebt? Ich so, ja, freilich. Sie, woher wissen Sie das? Und ich so, weil er uns gesagt hat. In der Bibel steht es und so. Okay. Und dann habe ich erst gesehen, es war echt dunkel, war nur so zur Straßenlaterne, so im fahlen Licht, habe ich dann gesehen, dass ihre ganze Schminke im Gesicht schon total verwaschen war. Weil sie anscheinend direkt vorher, also die hatte noch die Tränen auf den Wangen, die hat anscheinend voll geheult vorher. In dem Moment, wo sie mit mir geredet hat, war es wieder klar. Und dann schaut sie so und sagt so, ja, glauben Sie, dass Gott mich liebt? Ich so, ja, freilich liebt er Sie. Ja, woher wissen Sie das? Ich so, ja, weil er es uns gesagt hat. Er liebt jeden Menschen, auch sie. Okay. Und dann ist sie gegangen. Und ich habe gedacht, krass, okay. Überhaupt völlig schockiert gewesen. Und wie halt immer bei so spontanen Sachen, ich bin völlig unspontan bei sowas, mir gedacht, da hätte ich doch fragen können, ob ich für sie beten soll, warum sie geheult hat, wie es ihr geht, keine Ahnung, irgend sowas Nettes. Und schon war sie weg. Und dann ist mir aber erst später eingefallen, dass ich eigentlich, das war vielleicht eine Woche davor oder so, da hatte ich viel im Kloster zu tun und halt nur auf so fromme Veranstaltungen und bin halt selten unter, sagen wir, normalen Menschen, nicht so fromme Leute. Und hatte Gott gebeten: Jesus, wenn du willst, ich stelle mich dir zur Verfügung, wenn du magst, dann auch für nicht so fromme oder irgendwie für Leute draußen oder so. Ich weiß zwar nicht wie, weil ich habe jetzt viel im Kloster zu tun, ich sitze immer am Schreibtisch und bereite irgendwas vor oder was auch immer, wie auch immer. Und dann habe ich erst gecheckt, diese Unruhe, die ich hatte, ich hoffe, ihr kennt diese Stelle beim Paulus, was sagt, die Liebe Christi drängt uns, dieses Drängen von innen, diese heilige Unruhe, die man manchmal so hat. Auch wenn man noch nicht checkt, woher es kommt, erst im Nachhinein checkt man es meistens. Und da habe ich gemerkt, Gott hat mein Gebet erhört und er hat es mir echt leicht gemacht. Ich musste nur Ja sagen. Die Frau hat es selber schon gefragt. Denn was bete ich denn oder was will ich denn verkünden? Ich will die frohe Botschaft verkünden, dass wir einen Gott haben, der uns liebt, dass Gott die Liebe ist. Und die Frau hat sogar direkt mich gefragt. Ich musste nur Ja sagen. Also, Gott ist cool, er macht es uns echt leicht manchmal. Und dann habe ich mir gedacht, eben nicht um mich zu rühmen, sondern Gottes Wirken und dass man manchmal unsere Verpeiltheit sehr gut nutzen kann. Das ist sehr tröstlich. Dass ich mir gedacht habe, wer weiß, wie es mit dieser Frau jetzt war, was die für eine krasse Krise hatte und hat, was weiß ich was gedacht, eben irgendwie mit dem Herrgott sich verlassen gefühlt und dann mitten auf Nacht, mitten irgendwo am anderen Ende von Rengsburg, begegnete auf einmal ein junger Priester mitten im Dunkeln und so. Vielleicht, wenn wir um Wunder beten, kann es sein, dass Gott uns zum Wunder macht für die anderen. Und dann dürfen wir nicht erschrecken, sondern da müssen wir parat sein. Okay, ich muss zum Ende kommen. Wir wollen ja noch ein bisschen beten, nicht nur hier irgendwelche Geschichten hören und Angebereien von so einem frommen Priester. Genau, ein Call to Action am Schluss. Bei mir gibt es immer Hausaufgaben. Ich habe mal Lehramt studiert, ich habe es dann Gott sei Dank abgebrochen, bin der Berufung gefolgt, ins Kloster geflüchtet, aber die Hausaufgaben verteilen, das ist mir geblieben. Was ist also zu tun? Ich weiß gar nicht, ob ich da Folie habe. Ja, genau. Vielleicht jetzt sogar auch in der Gebetszeit, aber am besten in der Stille daheim. Überleg dir oder lass die Autoreifen dir zeigen vom Heiligen Geist. Gibt es Kompromisse in deinem Leben, in deinem geistlichen Leben, die du eingegangen bist? Die Lösung dafür, triff heilige Entscheidungen. Es geht nicht um Perfektionismus, es geht nicht darum, aufs Endergebnis, was dann hinten rauskommt, sondern triff mutig Entscheidungen und versuch's durchzuziehen. Tauchen Sünden auf, hast du irgendwas, was du schon länger mit dir rumschleppst, wo dich vor der Beichte drückst oder sowas, dann versuche echt zu bereuen. Jetzt hat man gerade wieder die Gelegenheit, die haben wir jeden Tag. Überleg dir, was hat Jesus am Kreuz für dich getan? Was willst du eigentlich für ihn tun? Und geh ruhig zum Sakrament der Beichte. Gibt nichts Cooleres als dieses Sakrament, wo im Verborgenen echte Wunder geschehen. Drittens fallen dir irgendwelche falschen Mindsets aus. So Lebenslügen, so Festlegen über dich, was ich genannt habe. Dann widersage dem im Namen Jesu. Das ist die Vollmacht, die wir alle bekommen haben. Der Heilige Geist lebt schon in uns und er will durch uns wirken. Und erstmal in unserem Leben und dann auch im Leben der anderen durch uns. Widersage dem, sag dich los von diesen Lügen und komm in die Wahrheit. Es gibt diesen Liebesbrief des Vaters zum Beispiel. Es gibt an sich biblische Wahrheiten, was Gott über uns sagt. Oder das Lobpreislied, was wir gerade gesungen haben. Es gibt den Vater, der uns sieht, der weiß, was wir brauchen. Wir sind nicht lost hier irgendwo in der Welt, sondern der Vater sieht uns und liebt uns. Oder gibt es irgendwelche Kränkungen, die dir einfallen, auch wenn es schon ganz lange her ist, aber irgendwie doch noch wehtut, wenn man dran denkt, dann vergib im Namen Jesu. Jesus, in deinem Namen und in deiner Kraft vergebe ich der Mama, vergebe ich dem Papa, vergebe ich meinem Ex, meiner Ex, wem auch immer. Egal, wie schlimm es ist, du hast die Kraft durch den Heiligen Geist, davon frei zu werden. Genug Hausaufgabe? Alle schauen wie erschlagen. Genau. Es ist ein lebenslanger Weg, es gehört auch zum geistlichen Weg, aber es lohnt sich. Denn was ist unsere Berufung? Die Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes zu kommen. Also in einen ganz sauberen Weiher. Genau. Und dann schaut es so aus mit dem Baden. Absolut chillig und lässig. Können wir dann in diesem Weiher, in dem Meer der Gnade Gottes baden.